Der Predigtext für heute steht in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Da merkt man, dass das noch aus einer anderen Zeit ist, ne? Ja, genau. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass alles Reden und alles Hören durch deinen Heiligen Geist geschieht. Lass uns hören wie Jünger hören, auf die Stimme ihres Herrn, was du ihnen heute zu sagen hast. Amen. Liebe Geschwister, entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet, das hört man wahrscheinlich, und ich bin hier immer so am Rumräuspern, aber ich dachte mir, nachdem ich die letzten beiden Gottesdienste in Kölbe abgesagt habe wegen Kranke, damit kannst du nicht schon wiederkommen. Ja, was für eine dumme Situation in dieser Geschichte, ne? Wenn man sie so vom Ende her sieht. Wie konnte es nur so weit kommen? Da stehen 3 Leute vor ihrem Chef. Rechenschaft sollen sie ablegen darüber, was sie aus dem gemacht haben, was der Chef ihnen anvertraut hatte. 2 stehen mit strahlenden Gesichtern da. Zwischen dem 3. und dem Chef kommt es zu einem ernsten, fast heftigen Wortwechsel. Rechtfertigung, Versuch, den Chef anzuklagen, noch einmal den Hals aus der Schlinge ziehen. Vergeblich. Mit seinen eigenen Worten wird er überführt. Trauer auf dem Gesicht des Chefs. Das hat er nicht gewollt. Aber es gibt nun keine andere Möglichkeit mehr. Er kann die Einladung nicht aussprechen wie den anderen beiden gegenüber. Verzweiflung auf dem Gesicht des 3. Entsetzen. Damit hatte er nicht gerechnet. Selbstanklagen, Selbstvorwürfe, hätte ich doch. Ich wusste doch, dass er wiederkommt. Ich wusste doch, dass er mich danach fragen würde. Hätte ich doch alles anders gemacht. es ist zu spät. Wie konnte es nur so weit kommen? Blenden wir noch einmal zurück an den Anfang der Geschichte. Eine ganz ähnliche Situation. Wieder stehen die drei Leute vor ihrem Chef. Er hält eine kurze Ansprache. Ich muss verreisen ins Ausland. Für lange Zeit. Aber ich komme wieder. In der Zwischenzeit müsst ihr mich hier vertreten. Ich bin sehr reich, das wisst ihr, aber ich kann mein Kapital nicht ins Ausland transferieren, weil ich ja zurückkomme. Also muss mein Kapital hier für mich arbeiten. Ihr drei seid die richtigen Leute dafür. Ich kenne euch gut. Ihr habt mein vollstes Vertrauen. Du hast die Fähigkeiten und die Gaben für 3 Millionen Euro, du für 1,2 Millionen Euro und du für 600.000 Euro. Das entspricht meinem liquiden Vermögen von 5 Millionen. Ich muss los, auf Wiedersehen, bis bald. Wir sind auf der Suche nach dem traurigen Ende dieser Geschichte. Haben wir sie vielleicht hier schon gefunden? Hätte der Chef nicht ein bisschen gerechter verteilen können? Hätte er nicht jedem 1,6 Millionen anvertrauen können? Musste sich der Dritte nicht zurückgesetzt vorkommen? Hatte er überhaupt eine Chance mit seinen 600.000 gegenüber den 3 Millionen, die der andere gekriegt hat? Wir können ihn gut verstehen, diesen dritten Knecht, nicht wahr? Natürlich haben wir alle von Gott etwas anvertraut bekommen. Ich auch. Aber gut, was kann ich schon damit anfangen? Okay, wenn ich predigen könnte wie Billy Graham oder Ulrich Pazzani oder wenigstens Jürgen Mette, keine Ahnung, dann, wenn ich Kinderstunden halten könnte wie Daniel Hofmann oder Frauenstunden wie Schwester Käthe, Gemeinde bauen wie Rick Warren oder Bill Heibels, dann hätte ich auch was vorzuweisen. Wenn mein Chef, also Jesus, wiederkommt. Wenn die Gaben doch gerechter verteilt wären. Aber so, ich als normaler Durchschnittsprediger, ich als normaler Durchschnittschrist mit einem Pfund, was kann Jesus schon von mir erwarten? Hätte er mir nur mehr Gaben anvertraut, ja, dann sähe das alles anders aus. Aber halt. Wer sagt eigentlich, dass es hier um Gaben geht? Naja gut, in verschiedenen Bibelübersetzungen, wir haben ja eine eben gelesen, da steht immer Talente. Ne? Das hört sich dann immer so nach Gabung oder Talent, nach Begabung an. Aber was sagte der Chef, als er sein Vermögen verteilte? Er sagte, ihr drei seid die richtigen Leute. Ich kenne euch gut, ihr habt mein vollstes Vertrauen. Du hast die Fähigkeiten und Gaben für 3 Millionen, du für 1,2 Millionen und du für 600.000. Oder mit den Worten der Bibel, im Luthertext, dem einen gab er 5 Pfunde, dem anderen 2, den dritten 1, jedem nach seiner Fähigkeit. Also, die Fähigkeiten sind schon da. Die werden hier überhaupt nicht verteilt. Die Begabungen sind da, die werden hier gar nicht verteilt. Die anvertrauten Talente sind gar nicht unsere Talente, die wir haben oder eben nicht haben. Wir bekommen von Gott etwas anvertraut, ja, aber entsprechend unserem Talent, entsprechend unserer Begabung. Natürlich weiß ich, dass auch unsere Gaben und Talente von Gott kommen, aber hier geht es um etwas anderes. Also wenn hier gar keine Gaben, keine Talente verteilt werden, dann kann ich mich ja auch nicht damit herausreden oder entschuldigen, dass ich nicht genug begabt wäre. Und dass ich eben deshalb nichts vorzuweisen habe, wenn mein Chef wiederkommt. An der unterschiedlichen Zuweisung des Chefs kann es nicht liegen. Das kann nicht die Ursache für das traurige Ende dieser Geschichte sein, wenn wir den dritten Knecht anschauen. Das kann nicht die Ursache sein. Wir müssen also weitersuchen. Zuvor muss natürlich jetzt die Frage geklärt werden, wenn es nicht um Gaben und Begabungen geht, was ist denn dann den Knechten anvertraut? Was ist denn das? Oder uns anvertraut? Das erschließt sich sehr gut, wenn man Kapitel 24 und 25 aus dem Matthäus-Evangelium im Zusammenhang liest. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, wenn wir das jetzt hier an dieser Stelle machen würden. Darum will ich das etwas deutlicher machen, wenn ich noch etwas anderes dazu nehme. Zuerst einmal den Missionsbefehl. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, sozusagen außer Landes geht, lässt er sie mit einem Auftrag zurück, die Jünger. Geht hin, sagt er, und macht zu Jüngern alle Völker. Und fragt, wie geht das? Sagt er dann gleich mit, indem er sie tauft und lehrt. Also im Evangelium unterrichtet. Jesus gab seinen Jüngern, oder da sagt er, zu der Zeit sagt er es ihnen ja zu, aber schickt den Jüngern dann den Heiligen Geist und beauftragt sie, das Evangelium weiterzutragen. Ich möchte daraus schließen, dass uns auch nach unserem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden das Evangelium anvertraut ist. Das Evangelium ist die Gabe, sind die Pfunde oder Talente, von denen in unserem Text die Rede ist. Das Evangelium ist uns anvertraut, damit wir es weitergeben, in Wort und in Taten der Liebe. Damit andere es empfangen und gerettet werden. Darum geht es immer wieder, dass Menschen gerettet werden. Bleibt natürlich eine Frage bestehen, kann man das Evangelium aufteilen in verschiedene Größenordnungen und so, ne, in den einzelnen Menschen anvertrauen. Sie wissen, jedes Bild hat irgendwo seine Grenze. Und hier sind wir auch an einer Grenze. Aber um das zu verstehen, möchte ich trotzdem versuchen, das mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Nehmen wir die beiden berühmtesten in Anführungsstrichen Apostel. Wer ist das? Genau, Petrus und Paulus. Ja. Vergleichen wir das Lebenswerk der beiden, ist es sehr unterschiedlich. Und wahrscheinlich wird eindeutig Paulus der sein, auf dessen Wirken hin die meisten Menschen gerettet wurden. Er war ein begabter Missionar, mit den besten Voraussetzungen an Bildung, Charakter und Temperament, um die missionarischen Grundlagen für eine weltweite Evangelisationsbewegung zu legen. Petrus dagegen war ganz anders. Aber er konnte den ersten Schritt zu den Heiden überhaupt tun und hat damit eine Tür aufgemacht, durch die Paulus gehen konnte. Und er wirkte dann lange unter den Juden in aller Welt. An erwirkten Bekehrungen dürfte er zahlenmäßig Paulus unterlegen sein. Ja, also nicht, dass ich jetzt mit Vergleichen anfange. Ich möchte nur etwas verdeutlichen. Das soll nur ein Beispiel sein. Petrus, Paulus. Beiden war das Evangelium anvertraut. Beiden aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Beiden nach ihren Gaben, nach dem, was Gott ihnen schon vorher mitgegeben hatte. An Gaben, an Begabungen, an Talenten, an Möglichkeiten oder wie immer wir das sagen wollen. Beide haben damit gearbeitet und gewirkt. Beide haben damit Frucht gebracht. Vielleicht unterschiedlich große, keine Ahnung. Aber die Frage ist das entscheidend? Werfen wir zwischendurch mal schnell einen Blick auf das Ende unseres Gleichnisses. Die ersten beiden Knechte werden zur Rechenschaft gezogen. Der mit den 5 Pfunden hat 5 dazugewonnen. Folge: Du bist ein guter und treuer Knecht, geh ein zu des Herrn Freude. Der mit den 2 Pfunden hat 2 dazu gewonnen. Die Folge: Du bist ein guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Genau das Gleiche. Also nicht, aber sitzt 2 Reihen weiter hinten oder so. Wir sehen, die Menge des erwirtschafteten Gutes ist auch hier im Gleichnis nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, wie viel die dazu gewonnen haben. Entscheidend ist, dass das Evangelium den eigenen Gaben und Fähigkeiten entsprechend weitergegeben wurde. Durch Wort und Tat der Liebe. Kommen wir zurück zu unserem dritten Knecht. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach der Ursache für sein tragisches Ende. An der unterschiedlichen Zuweisung kann es nicht gelegen haben, haben wir gesehen. An der unterschiedlichen Begabung auch nicht, weil der Chef nur die den Gaben entsprechende Vermehrung seines anvertrauten Evangeliums fordert. Woran liegt es aber dann? Fragen wir den Knecht doch mal. Sag mal, warum hast du eigentlich dein anvertrautes Pfund eingebuddelt? Warum hast du nicht damit gearbeitet? Warum hast du dich so hängen gelassen? Warum hast du die ganze Sache nicht ernster genommen? Du wusstest doch, dass dein Chef eines Tages zurückkommt und dich danach fragt. Wusstest du doch. Warum hast du das nicht ernster genommen? Seine Antwort mag vielleicht so lauten. Meinst du, ich bin verrückt? Natürlich wusste ich, dass der Chef zurückkommt. Aber was meinst du, was mit mir passiert wäre, wenn ich sein Geld verloren hätte? Die Wirtschaft ist ein hartes Geschäft und man kann schon schnell auf der Nase landen. Ich hätte damit arbeiten können, ohne etwas dazu zu verdienen. Ich hätte sogar dieses eine Pfund, diese 600.000 Euro auch noch verlieren können. Der Chef ist ein harter Mann. Er erntet, wo er nicht gesät hat, er sammelt, wo er nicht ausgestreut hat. Und was hätte ich schon davon gehabt, wenn ich etwas dazu verdient hätte? Es ist doch so, wenn ich etwas dazu verdient habe, kommt er wieder und ich muss alles abgeben. Ja? Und wenn ich es verliere, kommt er wieder und fordert, dass ich es von meinem eigenen Vermögen gebe, dass ich ihm das zurückgebe. Dann will der alles auf Heller und Pfennig von mir zurückhaben. Ich hatte einfach Angst. Angst vor der Sinnlosigkeit meiner Arbeit und Angst vor dem Verlust dessen, was ich habe. Darum habe ich es versteckt. Weißt du, sagt der Knecht dann, mein Motto lautet, wer arbeitet, macht auch viele Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer gar nicht arbeitet, macht auch keine Fehler. Und wer keine Fehler macht, wird befördert. Mein lieber Mann, möchte ich sagen, was hast du für ein Bild von deinem Chef? Was hast du für ein Gottesbild? Der harte, unnachgiebige Gott, der fordert und fordert und fordert, der erntet ohne zu säen, der ein exaktes Leben nach den Geboten fordert und wehe, wenn nicht, der dich knallhart fertig macht und unbarmherzig zur Rechenschaft zieht, wenn du einen Fehler machst oder sündigst. Ist das dein Chef? Ist das dein Gott? Guter Mann, du tust mir unendlich leid. Was ist mit dem Chef deiner Kollegen, der sie lobt, sich über sie freut, in die ewige Freude einlädt? Wie kann man nur so viel Angst haben? Und dann werde ich auf einmal ganz still. Wenn ich still werde, dann höre ich auf einmal diesen dritten Knecht antworten. Und er hält mir so einen Spiegel vor und sagt, du, deine Worte sind gut, deine Worte sind richtig. Du hast recht. Aber weißt du was? Du bist genauso wie ich. Du hast genauso Angst wie ich. Vielleicht bist du sogar noch schlimmer dran. Ich hatte Angst vor dem Chef. Du hast schon Angst vor den Menschen. Aus Angst, etwas falsch zu machen und dann kritisiert zu werden, tust du lieber gar nichts. Lässt andere machen und schaust zu. Du buddelst dein dir anvertrautes Evangelium genauso ein, weil du Angst hast, es zu verlieren. Die Gottesdienste, die Bibelstunden, Hauskreise, was auch immer. All das gebrauchst du doch nur für dich, damit du das Evangelium, das dir anvertraut ist, pflegst und bewahrst. Das ist nichts anderes als vergraben. Und dann lebst du dein eigenes Leben. Mit deinen Prioritäten und mit deinen Maßstäben. Stimmt's? Und mein lautes Fragen von eben wird zur Sprachlosigkeit. Jawohl. Du hast recht. Ich glaube, ich stehe dir näher als deinen beiden Kollegen. Sie auch? Ich kann mir vorstellen, wenn der dritte Knecht es könnte, würde er uns noch einen Tipp geben. Vielleicht so. Es ist gut, dass du einsiehst, wie nah du mir stehst. Das ist dein erster Schritt zur Heilung. Ich möchte nicht, dass du da endest, wo ich geendet bin. Darum möchte ich dich noch einmal auf meine drei grundlegenden Fehler aufmerksam machen. Bitte mach du sie nicht auch. Mein erster Fehler, sagt der dritte Knecht. Mein erster Fehler. Ich habe den Chef falsch gesehen. Es geht ihm gar nicht darum, dass ich nur seine Forderungen erfülle. Die Gebote sind schon ernst zu nehmen, aber Gott hat nichts davon. Die Gebote sind für mich, die sind für uns, weil sie gut sind, weil sie hilfreich sind, weil sie dem Leben dienen. Dem Chef geht es um etwas ganz anderes. Er möchte dann, wenn er wiederkommt, einmal zu jedem sagen können: Du bist treu und tüchtig. Geh ein zu deines Herrn Freude. Darum geht es ihm. Das wünscht er sich. Dahin hat er den Weg geebnet am Kreuz. Dazu gibt er Hilfen. Alle anderen Gedanken über ihn sind Humbug. Das Zweite. Mir genügte es, also der zweite Fehler, den ich gemacht habe, sagt der dritte Knecht. Mir genügte es, das Pfund zu besitzen. Ich dachte, damit wäre alles erledigt. Dann habe ich mein eigenes Leben gelebt. Ich habe es verbuddelt und gelebt, als gäbe es das alles gar nicht. Mach diesen Fehler nicht auch. Alles, was ich erreicht hatte in meinem Leben, war plötzlich, als der Chef wiederkam, ohne Bedeutung. Spielte keine Rolle mehr. Eins zählte nur noch, was ich aus dem gemacht hatte, was er mir anvertraut hatte. Er wollte nicht Masse sehen, aber dass ich treu damit gearbeitet habe. Das wollte er sehen. Mit anderen Worten, die eigene Firma, das eigene große Haus, die ganze Karriere, wofür du dich 30 Jahre lang krummlegst, haben keine Bedeutung, wenn du deshalb dein Pfund eingraben musst. Rede dir auch nicht ein, du tust es für deine Kinder. Wenn der Chef wiederkommt, fragt er dich nach anderen Dingen. Weißt du, sagt der Knecht, letztlich gibt es überhaupt nur diese eine einzige Sache auf der ganzen Welt, wofür es sich zu arbeiten und zu leben lohnt. Das anvertraute Evangelium einzusetzen, damit Menschen gerettet werden, damit Reich Gottes gebaut wird. Nur das hat Bestand. Nur das hat Bestand. Alles andere vergeht. Wir haben das ja vorhin so eindrücklich in diesem Psalm 49 gehört. So eindrücklich. Alles andere vergeht. Der Besitz genügt nicht. Eingraben reicht nicht aus. Du hast hinterher nichts mehr. Und das Dritte, sagt der Knecht, den dritten Fehler, den ich gemacht habe. Ich hatte Angst zu verlieren, was ich hatte. Und diese Angst, sagt er, die brauchst du nicht zu haben. Es gehört zum Wesen des anvertrauten Evangeliums, dass es sich vermehrt, wenn man es weitergibt, wenn man damit arbeitet. Mir, sagt der dritte Knecht, ging es darum zu sichern, zu haben, festzuhalten, bloß nicht zu verlieren. tu das nicht, sagt er. Du kannst das Evangelium nicht sichern, indem du noch mehr Predigten hörst, noch mehr Veranstaltungen besuchst, noch mehr die Bibel liest. Das Anvertraute wirst du nur haben, indem du es gibst. Haben durch Geben heißt das Prinzip. Wo du nicht gibst, hast du nicht. Dann, wenn du gibst, dann wirst du sogar erleben, wie sich das Evangelium in dir vermehrt. Und das ist entscheidend. Dafür sind auch die Gottesdienste, die Bibelstunden und alles andere, damit du besser geben kannst, damit du was zum Geben hast. Und nicht vergessen, nicht auf dem Hintergrund besonders viel Erfolg zu haben, sondern mit dem Anvertrauten treu umzugehen, wie es den Gaben und Fähigkeiten entspricht. Du hast viel bekommen. Du kannst es wieder verlieren, wenn du es nur eingräbst, so wie ich. Wenn du es aber weggibst, wirst du mehr gewinnen. So einfach ist das. Ob wir von diesem dritten Knecht lernen können?